Du bist der Anker in der Zeit. Und das stimmt. Das Alte Testament ist schon sehr alt. Ja, das heißt ja auch das Alte Testament. Die Bücher, die Sammlung, die ist schon, könnte man meinen, nicht modern. Aber das stimmt nicht. Es ist der Anker in der Zeit, Jesus Christus. Und somit auch sein Wort. Es ist ewig. Und da wollen wir heute ein bisschen mal reingehen in dieses Alte Testament und mal gucken im Buch der Richter, was es alles gibt zu entdecken hier. Und vorab möchte ich aber mit uns beten. Und ihr könnt ruhig sitzen bleiben, ich bete einmal kurz. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass ja heute der Sonntag, den du geheiligt hast, Herr, sich um dich dreht, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du uns ansprichst, dass du ja auch durch mich sprichst, Herr, dass wirklich dein Geist hier wirkt und nicht wir. Wir wollen dir einfach Danke sagen für diese Möglichkeit auch, Herr. Amen. Ja, und zwar, ich habe ja schon gesagt, es geht um das Buch der Richter. Und zwar Richter Kapitel 6, die Vorgeschichte von Gideon, wie es dazu gekommen ist. Viele kennen ja wahrscheinlich die Geschichte noch aus, auf jeden Fall spätestens aus der Kinderstunde. Das ist eine sehr beliebte Kinderstundengeschichte. Und Richter Kapitel 6, die Verse 1 bis 10, wollen wir uns doch mal angucken. Und ich werde die dann jetzt auch mal vorlesen. Also Richter Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianitern Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels. Der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Ja, es ist ein schwerwiegender Text. Ja, was hier passiert, ist nicht unbedingt etwas Erfreuliches, aber es ist etwas Wichtiges für uns, sonst wird es ja auch nicht hier stehen in der Bibel. Und um den Text ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich noch ein bisschen um das Umfeld eingehen. Und dazu brauchen wir die nächste Folie. Da seht ihr mal, also im Jahr 1200 vor Christus circa, da hat Josua letztendlich das Land Israel eingenommen, das verheißene Land sozusagen erobert und die Völker, die dort gelebt haben, größtenteils vertrieben. Viele Kanaaniter sind immer noch dort gewesen, gegen den Willen Gottes. Aber also das ganze Land wurde dann ausgelöst unter diesen 12 Stämmen. Und ja, circa 1200, da beginnt so dann sozusagen, ab da beginnt diese Zeit jetzt hier, diese Richterzeit. Es ist sehr schwer, chronologisch das Buch Richter einzuordnen. Da sind sich viele Menschen uneinig drüber. Deswegen möchte ich das gar nicht angehen. Auf jeden Fall, ab 1200 ist die Zeit sozusagen der Richter. Ab da beginnt diese Zeit. Und das ist eine heftige Zeit. Eine Zeit, die viel Spannung in sich trägt. Denn es gab keinen König. Die Zeit der Richter war eine Zeit, wo dieses große geografische Land irgendwie regiert werden musste, aber es wurde regiert durch spezielle Menschen, durch Richter. Und Richter bedeutet nicht unbedingt so, wie wir das heute haben, der Richter, der juristische ja, wie nennt man das, juristische Bestimmungen trifft und sagt, der ist schuldig und der nicht, sondern die Richter, die waren vielmehr militärische Befreier von Israel. Sie haben diesen geografischen Israel, den Raum Israel gesichert, ja. Sie wurden von Gott eingesetzt und berufen und geführt und gebraucht. Und ja, das ist also eine sehr spannende Zeit. Und wir lesen auch in dem Text, dass Israel doch viel erlebt hatte und dass Israel ja irgendwie trotzdem untreu war. Und das ist auch wichtig, sich vor Augen zu führen. Sie wurden von der Sklaverei befreit. Ja, sie waren Knechte, Eigentum von den Ägyptern. Sie waren keine freien Menschen. Wenn sie aufmüpfig waren, dann war das vorbei mit ihrem Leben. Und aus dieser schlimmen Situation hat sie Gott befreit. Und er hat sie nicht nur befreit, sondern er hat sie auch bewahrt davor, dass die Ägypter letztendlich sie verfolgen können und töten können. Er hat sie durch die 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und stand ihnen jeden Tag treu zur Seite. Und hat sie beschützt, es war sein Volk. Und ich finde das ganz schön in dem Text, falls euch das aufgefallen ist, da steht nicht das Volk Israel, sondern die Kinder. Es sind die Kinder des Herrn, er hat sie lieb. Es ist ihm nicht egal, wie es ihnen geht. Und jetzt ist die Zeit, auch als Josua das Land eingenommen hat, es war ja kein militärisch erfahrenes Volk, kein Kriegsherr, die Israeliten waren ein Volk von Handwerkern letztendlich. Ja, sie haben Handwerk ausgeübt in Ägypten und sind durch die Wüste gekommen und haben jetzt Krieg geführt und sie haben allen Krieg gewonnen und das durch die Gnade Gottes allein. Und also es ist eine Zeit, wo die Israeliten sehr stark Gottes Nähe erlebt haben, immer und immer wieder Gnade um Gnade erfahren haben. Und jetzt lesen wir hier am Anfang, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Also es ist irgendwie unverständlich, dass, wenn wir das so lesen und wir die ganze Treue Gottes gesehen haben, geschichtlich gesehen auch, dann ist das ziemlich heftig. Und ja, nichtsdestotrotz, Gott ist treu. Und was macht er? Er schickt hier die Midianiter. Und diese Midianiter und die Amalekiter und die Söhne des Ostens, ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, wer das war. Die Amalekiter sind sozusagen Kanaaniter, sind Nachkommen von Esau. Esau hat sich auch Frauen genommen aus den Kanaanitern. Und ja, das waren die Nachkommen sozusagen. Und die haben sich hier gegen Israel stark gemacht und haben das Land terrorisiert. Und es waren auch aus der Wüste Israels Nomaden dabei und sozusagen waren es ganz, ganz viele Menschen. Und die haben Israel letztendlich alles genommen, alles. Sie haben die Freiheit genommen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie hatten die Freiheit bekommen, vor 40 Jahren erst sozusagen, von Ägypten. Jetzt wieder in der Knechtschaft. Sie hatten keine Möglichkeit mehr, ihr Land frei zu passieren. Ja, sie waren Opfer, sobald sie auf der Straße waren sozusagen. Raubgut. Und der Stolz war gebrochen. Und was erschütternd ist, das lest ihr im Vers, in den Folgeversen letztendlich, wo der Herr Jesus Gideon erscheint und ihm sagt, ja, du musst die Götzen zerstören. Da fällt auf, die haben sogar ihre Götzen mitgenommen in die Berge, als sie geflohen sind. Die haben sogar an die Götzen gedacht. Und trotzdem haben sie den Herrn gerufen, aber die Götzen hatten sie immer noch dabei und haben davon nicht abgelassen. Also sie hielten die Sünde und die Untreue fest in der Hand. Ja, das wirft kein positives Licht erstmal auf die Israeliten, ja. Doch nichtsdestotrotz ist Gott treu. Er liebt seine Kinder. Sonst würde er sie auch nicht so nennen und betiteln und sich darum kümmern. Er würde sich abwenden und kalt werden vor ihnen und sich abtun, aber das hat er nicht. Er neigt sich zu ihnen hin, wie wir sehen. Und Gott ist treu, selbst wenn wir Menschen untreu sind, wenn wir, die ihm gehören, untreu sind, dann ist er treu. Er geht uns nach und er ging hier diesen Kindern Israels nach. Und diese Zeit ist also eine Zeit, wo sehr viel Spannung drin steckt. Und es gibt zwei Verse, die, wie ich finde, das ganze Buch der Richter super umfassen. Und die wollen wir uns mal angucken. Eine Folie weiter, da stehen dann auch die Stellen. Und zwar, das ist Richter Kapitel 2, der Vers 7. Die könnt ihr euch notieren. Das sind eigentlich, finde ich, die Schlüsselverse von dem ganzen Buch Richter. Weil das zieht sich durch, diese Verse, durch den ganzen Buch vom Inhalt. Ja, also Kapitel 2, den Vers 7. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. So, hier sagt das Wort Gottes, dass solange sie Erlebnisse hatten mit ihm, mit dem Herrn, die Menschen ihn kannten, ihn erlebt haben, letztendlich die Praxis hatten, vor ihren Augen das hatten, haben sie festgehalten an dem Herrn und waren auch ihm treu. Und wir lesen dann immer wieder, wie sie abfallen. Also war diese Treue davor. Solange sie den Herrn kannten und ihn erlebt haben, solange waren sie ihm treu. Und der zweite Vers, der steht ganz im letzten Kapitel, der letzte Vers, 21, also Kapitel 21, den 25. Vers wollen wir uns angucken. Der umschreibt die Zeit der Richter. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also das beschreibt sehr gut, finde ich, den politischen Status Anarchie. Also das ist typisch Anarchie. Jeder macht, was er will. Es gibt keine Obrigkeit, keine Regeln. Jeder nimmt sich, was er will und benimmt sich, wie er will. Und so war das in dieser Zeit der Richter. Eigentlich war es ja so geplant, dass es Gott regiert und sie hören auf Gott. Doch sie wollten nicht hören auf Gott. Sie kannten Gott gar nicht, wie wir sehen später. Sie, wie auch in dem Schlüsselvers stand, 2,7, solange sie ihn erlebten, waren sie treu. Danach wurden sie untreu. Und was können wir jetzt aus diesem Text, der ja viel Spannung hat und nicht so unbedingt der schönste ist für uns, um fröhliche Gefühle zu haben, sage ich mal, aber er ist trotzdem sehr wichtig. Und was können wir davon lernen? Ja, einmal das, was ich schon gesagt habe, Gott ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Ja, es ist oft so, dass wir uns von Gott entfernen, von der Gemeinschaft mit Christen entfernen. Und was passiert, wenn Gott in unserem Leben ein Stück weit raus ist? Der Platz, der entsteht, der wird ganz schnell eingenommen. Und der Teufel schläft nicht, er hat viel Erfahrung und er nimmt sich diesen Platz ein. Und er bearbeitet unser Herz und versucht da noch mehr Distanz und noch mehr Distanz reinzuschaffen. Und das genau ist bei diesen Israeliten passiert. Sie kannten Gott nicht. Sie hatten Gott von Gott gehört. Ja, sie kannten, die Eltern kannten Gott noch, aber sie selbst haben nicht wirklich was erlebt mit ihm. Sie kannten ihn nicht. Sie haben zwar bestimmt der Treue halb der Eltern wegen geopfert und so, aber es war nicht mehr ein echter Glauben da, ein Glauben, der auf Erfahrung basiert, der aus Überzeugung heraus da ist. Und das war das Problem mit Israel. Sie waren nicht überzeugt von ihrem Gott. Und trotzdem vernichtet sie Gott nicht. Gott wäre er wirklich sozusagen distanziert und würde sagen, ich möchte nichts mehr mit euch zu tun haben, hätte er einfach sie ignoriert und sie behandelt wie alle Völker um sie herum. Doch er wollte sie erziehen. Er wollte sie ziehen zu sich, zu seiner Nähe wieder. Denn er sah, was Israel geschieht, dass sie Götzen anbeten, dass sie den Götzen Menschenopfer darbringen, dass sie, sie verirrt sind und weggekommen sind von mir. Das ist keine gesunde Situation für sie selbst. Und so hat er sie zurückgeführt. Und er hat diese Midianiter und diese Völker um sie herum gebraucht. Denn Israel war ja damals eine leichte Beute ohne König, ohne eine zentrale Regierung, die ihr Land verteidigt. Und so haben die Völker das ausgenutzt. Und Gott hat diese Völker benutzt, um seine Kinder zu erziehen. Also Gott ist jemand, der Erziehung liebt, der Erziehung immer wieder, der immer wieder durchgreift. Wenn er sieht, meinen Kindern geht's nicht gut, dann greift er ein in diese Situation und holt seine Kinder wieder zu sich. So ist unser Herr. Er ist unbegreiflich. Seine Liebe ist einfach genial und groß. Und das offenbart sich hier in diesem Text, der doch düster erscheinen mag. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man einfach die Gnade Gottes, die so groß ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja schon gesagt, bei mir selbst ist es so, manchmal vergisst man zu beten, man lebt in den Tag hinein und am Ende des Tages denkt man vielleicht dran und betet und hat stille Zeit oder es summiert sich, man entfernt sich von Gott. Und dieser Platz, den müssen wir verteidigen. Es ist ein Kampf, den wir führen. Jeder, der sagt, ich kenne das nicht, tut mir leid, ich glaube es einfach nicht. Wir sind Menschen. Wir sind nicht anders als die Israeliten. Wenn wir nicht Erfahrungen machen, Wenn wir Gott nicht erfahren, dann distanzieren wir uns von Gott, weil es bleibt eine Theorie. Wir müssen Gott erleben als Christen und mit ihm verbunden bleiben. Deswegen fand ich auch die Predigt letzten Sonntag so wichtig, Gebet, dass Gebet so wichtig ist. Ja. Und ich habe die Frage an dich heute Morgen, ja, was muss Gott dir schicken, um dich zurückzuholen zu ihm, wenn du dich entfernst? Ich hoffe nicht die Medianiter, aber das sind Maßnahmen, die Gott sogar auch macht. Er schickt sogar solche schlimme Situationen, wenn seine Kinder sich entfernen von ihm. Und wir sind auch seine Kinder. Wir sind vielleicht keine Juden, aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind seine Gemeinde, für die er sogar gestorben ist. Und ja, es ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, zu wissen auch, dass wir geliebt werden von dem Herrn, dass wir sein Eigentum auch sind. Wir dürfen zwar uns entfernen, wir haben eigene Entscheidungen zu treffen, aber er holt uns auch zurück, wenn er sieht, dir geht's nicht gut, weg von mir. Wir kennen ja die Geschichte des Schäfers. Jesus macht sich auf und er holt das Schaf. Und genau das spiegelt dieses Kapitel 6 sehr gut wider, finde ich. Und was mir noch zeigt, dass es Israel, warum Israel in der Situation war, die sie waren, war, dass sie haben sich vermischt mit Kanaanitern. Und sie haben sich Ehefrauen dort genommen, haben ihre Götzen angebetet, ihre Göttern sozusagen, Baal, haben Menschen geopfert und sie wussten nicht mehr, was richtig war und was falsch war. Also sie haben wirklich Gott um Hilfe gebeten, aber auf der anderen Seite hatten sie die Götzen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das ist komisch. Und das zeigt mir, sie waren verwirrt. Sie wussten nicht mehr genau, was Gottes Weg ist. Sie kannten Gott nicht. Und das sehe ich zurzeit im Zeitgeist auch. Im Zeitgeist in Deutschland herrscht auch große Verwirrung. Die Menschen wissen nicht mehr, was wirklich Gottes Wort ist, worum es da drin geht, was Gott von uns Menschen will. Das verstehen sie nicht. Und sie denken, und es wird gedacht, dass die Bibel viele Grauzonen hat und das Wort Gottes groß interpretierbar ist. Und ich sehe das ganz anders in der Bibel. Ich sehe, dass Gott Jesus Christus geopfert hat. Und das hat er nicht gemacht, weil es noch eine Grauzone gab, wo er weggucken konnte. Er hat nicht hier die Medianiter geschickt, um sein Volk zu quälen umsonst, weil es noch andere Möglichkeiten gab. Bei Gott ist es so, er kann nicht mit Sünde. Er ist nicht tolerant. Wir haben keinen Gott, der toleriert. Wir haben einen intoleranten Gott. Einen konsequenten Gott. Ja, vielleicht ist konsequent sogar das falsche Wort, weil konsequent ist für uns Menschen eher das Wort, weil wir auch inkonsequent sein können. Auf Gott gibt es immer eine Reaktion. Und Gott reagiert immer gleich. Er kümmert sich um die Menschen, er liebt sie, er kann aber nicht mit ihnen Gemeinschaft haben, wenn sie in Sünde leben. Und so muss die Sünde getrennt werden von den Menschen. Und wir haben heute auch das Abendmahl, wo wir gedenken, was Jesus denn wirklich für uns alles gemacht hat. Und es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, was für ein Wesen hat unser Gott. Und der offenbart sich in der Bibel. Ja, also Gott sieht tatsächlich schwarz-weiß. Er sieht nicht in Grauzungen. Auch wenn wir uns das einreden wollen, das stimmt nicht. Und da müssen wir auch irgendwo als Gemeinde, denke ich mal, tragen wir die Verantwortung auch, das auszuleben. Und man sieht es einfach momentan in Deutschland sehr stark, ist die gleichgeschlechtliche Ehe wird sehr stark verbreitet, es wird geduldet, dass abgetrieben wird. Gewaltverherrlichenden Inhalt gibt es mehr als genug in den Medien und Filmen. Und es ist einfach so, dass das alles gut geheißen wird. Und dass es als gut erklärt wird, wobei es von Gott anders. Gott sieht es nicht als gut. Er sieht es als sein Dorn in seinen Augen. Und er mag es nicht. Und das müssen wir auch so stehen lassen. Wir können ja unsere Philosophien haben, unsere Gedanken haben, unsere Weltansichten haben. Aber Gott bestimmt, wie er die Sachen sieht. Und er sieht sie nun mal schwarz-weiß. Und das ist auch wichtig so zu akzeptieren. Es ist nicht einfach, ja. Und es ist wirklich gegen den Zeitgeist, gegen das, was man überall hört. Aber Gott orientiert sich nicht an dem Lauf der Welt, sondern er gibt vor, er gibt das Tempo vor. Und das sollte auch die Gemeinde tun. Ja. Ja, also Abstand von Gott haben bewirkt bei uns geistlichen Armut, weil wir einfach keine geistliche Nahrung haben. Wir vergessen, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und das ist schade. Es ist ein Kampf. Wir müssen daran bleiben einfach und daran festhalten und wirklich uns dazu zwingen, auch zu ihm immer wieder zurückzukommen, aktiv für Christen zu sein. Und das ist nicht leicht. Und es ist ja so, was machen die Israeliten als erstes? Sie werden als Midianiter kommen ins Land und das Land eingenommen wird. Sie flüchten, sie verziehen sich in die Höhlen und bevorzugen es zu Hause in diesen Höhlen und bauen sich irgendwelche Festungen da oben. Also sie schützen sich selbst. Sie gehen nicht zu Gott hin. Sie beten nicht als erst zu Gott. Erst sehen wir, als die Midianiter zu stark wurden, ja, dann schrien die Kinder zu ihrem Vater, zu Gott. Und davon müssen wir auch lernen letztendlich, dass wir als erstes zu Gott kommen, bei schweren Situationen. Das ist einfach unser Ort, unsere Burg ist unser Herr, unsere Festung. Und das ist wichtig zu sehen, ja. Und auch als Gemeinde ist das wichtig. Wir tendieren auch als Gemeinde manchmal dazu, die Probleme oder die Aufgaben selbst zu managen, selbst mit eigenen Gedanken, eigener Kraft zu lösen. Wir haben ja auch eigene Gedanken, Fähigkeiten und so neigen wir dazu, selbstständig zu sein und Gott nicht zu fragen. Wie macht er das? Wie möchte er das? Und das muss uns bewusst sein, dass wir das tun als Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Das ist unserem Herrn wichtig. Und lasst uns nicht vergessen, in Johannes 1, Vers 16, da steht, wir haben Gnade um Gnade empfangen. Da kann ich nur zustimmen. Wenn wir auch geschichtlich sehen, was die Israeliten erfangen haben. Die haben so viel bekommen, so viel Gnade und die haben so einen großen Grund, dankbar zu sein. Und dennoch sind sie untreu, ja. Und wir sind auch untreu, ja. Wir neigen immer wieder dazu, untreu zu sein. Wichtig ist es, zurückzukehren zu unserem Herrn, diesen Stolz, den wir alle haben, abzulegen und sein Gemüt der Demut, sein Wesen der Demut anzulegen, ja, und zurückzukommen. Und wichtig ist es, wachsam zu sein. Das heißt, sich auskennen in der Bibel, wissen, was Gott will. Sonst wissen wir ja nicht, wo wir falsch liegen, ja. Sonst werden wir auch verwirrt, so wie die Israeliten und haben mehrere Götzen neben Gott. Das möchte er nicht. Und unsere Aufgabe ist es, wachsam zu sein. Einmal als Gemeinde, aber auch wir als private Christen, als einzelne Personen. Und ja, es ist Wachsamkeit kann etwas Gutes sein. Ja, wenn wir wachsam sind und auf uns selbst gucken, wie wir am besten den Tag managen, wo wir die stille Zeit einplanen, wie wir am besten am Ball bleiben, geistlich bleiben, das ist wichtig. Aber es kann auch negativ sein. Und warum wird es negativ? Ich möchte ein Beispiel nennen. Man selbst kennt seine Sünden immer am besten, weil man sie verheimlicht vor anderen Menschen. Man möchte nicht mit den Sünden prahlen. Das macht keiner gerne. Und so ist es, ja, man kennt die eigenen Schwächen. Und um abzulenken von den eigenen Schwächen, schaut man auf die anderen Menschen. Wo sie denn? Weil man sieht die ja. Und da, ah, der ist ganz schlecht. Ja, bin ich besser. Und über die brauchen wir gar nicht reden. Und so sind wir. So sind wir. Und da neigen wir zu. Und das ist nicht die Wachsamkeit, die ich meine. Das ist geheuchelte Wachsamkeit. Es ist nicht die Wachsamkeit, die verhindert, dass wir selbst fallen. Und sondern das ist die negative. Eine weitere negative Wachsamkeit, über die ich reden möchte, ist, dass wir anprangern, was vor Augen geschieht. Ich habe erst vor kurzem im Radiosender 1 Live gehört und da gibt es so eine Sendung, wo Kontrahenten aufeinandertreffen. Also so zwei Gegenpole. Ein Vegetarier trifft jemanden, der Grillmeister ist oder ein gleichgeschlechtliche Ehe Befürworter trifft jemanden, der ja Fundamentalist ist, ja. Ich bezeichne mich ja selbst auch als Fundamentalist in dem Sinne, dass ich mich beziehe auf das Wort Gottes. Und das fand ich halt schade zu sehen. Diese Person war dann in dem Sinne bereit, sich zu konfrontieren und zu streiten mit dieser Person, ob das richtig ist oder falsch ist. Und es war so verurteilend. Und wenn sie wirklich im Wort Gottes nachschaut, Gott hat uns den Auftrag gegeben, nicht die Menschen zu sagen, ihr seid Sünder, ihr seid schlecht und sondern sie zu gewinnen für die Ewigkeit mit Liebe. Das hat nichts damit zu tun mit Wachsamkeit. Ja, die Welt wird immer schlimmer. Das sagt uns die Bibel. Das können wir beobachten und wir müssen auf die Gemeinde aufpassen, auf seine heilige Gemeinde. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht Menschen angreifen. Ja, das ist falsch. Das will Gott nicht und das hat Jesus auch nicht getan. Nein, er ist zu den Sündern gegangen, hat sich unter sie gemischt und hat ihnen das Wort gesagt, die frohe Botschaft gegeben. Und das ist unser Auftrag. Ja, also das dürfen wir nicht verdrehen. Das ist ganz wichtig. Ja, also schaut auf euch, nicht auf die anderen. Und denke, die Richter, es ist einfach eine sehr spannende Zeit, weil es wirklich irgendwo genau in unseren Zeitrahmen reinpasst, in unsere Zeit reinpasst. Es ist ein Muster zu erkennen in dem Buch der Richter. Das ist einmal, dass es ist eine Zeit, wo Gott sich offenbart hat, wo das Volk glücklich ist. Es ist eine lange Friedenszeit, eine Ruhezeit. Und in der Zeit passiert letztendlich Folgendes. Es kommt die Sünde hinein, weil einfach keine Erlebnisse mit Gott gemacht werden, weil eine Passivität herrscht, ein Glücksempfinden durch Frieden. Und Frieden ist nichts Schlechtes, versteht mich nicht falsch, aber das ist das Muster. Und dann kommt eine Zeit, wo Gott erzieht, eine Zeit, die sehr schwer ist für sein Volk. Und diese Zeiten, ich denke mal, die kennen wir alle irgendwo, wo Gott zieht und uns erzieht. Und dafür müssen wir wirklich dankbar sein, dass er so gnädig ist und das tut, dass es ihm nicht egal ist, wie es uns geht. Und egal, wie weit wir uns entfernen wollen, er wird auch unseren größten Dickkopf brechen und uns zurückführen zu sich. Davon bin ich überzeugt. Und diese Zeit, die sehe ich einfach hier auch. Also es ist sehr ähnlich, unsere Zeit in Deutschland auch besonders. Dass Deutschland hat eine Friedenszeit, eine Zeit, wo es Wohlstand gibt, aber ich denke, das ist auch eine vorübergehende Zeit. Und wir müssen mit der Haltung leben, dass Jesus wiederkommt. Ja? Die Wiederkunft kommt, die Zeit ist bereit, wir sehen die Zeichen und die sind wirklich alle erfüllt, wie ich schon mal gesagt hatte. Und man sieht einfach, dass es jeden Moment passieren kann. Und deswegen möchte ich uns Mut machen, auch Mut zur Buße, Mut zur Umkehr zu Gott. Auch wenn Buße und Umkehr nicht modern sind und nicht gerne benutzt werden, es ist essentiell für uns Christen, dass wir auch uns bewusst werden über unsere Schwachheiten und unseren Stolz bekämpfen und ablegen und demütig sind.